Und es ist so dieses klassische Mama macht, sage ich jetzt mal. Jetzt ganz bös gesagt, mich nicht falsch verstehen, aber aus der Historie heraus waren das klassische Frauenaufgaben, die einfach keine Wertigkeit hatten. Willkommen zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Menschen, der Heilpädagogik-Podcast. Ich bin Rihab Schabane. An meiner Seite ist heute Philipp Bryant.
Hallo.
Philipp, du bist Diplom-Heilpädagoge und lehrst an der Evangelischen Hochschule Bochum. Und wir diskutieren gemeinsam für euch mit ExpertInnen der Heilpädagogik. Wir freuen uns über unsere heutige Gästin, Frau Merle Piesatz. Und mit ihr werden wir... Hallo, schön, dass du da bist. Ja, mit dir werden wir heute über ein Thema reden, was uns in der Heilpädagogik doch immer wieder beschäftigt, und zwar die gesellschaftliche und finanzielle Anerkennung, ja, dieser Berufsgruppe oder der Heilpädagogik im Allgemeinen. Und bin sehr, sehr gespannt, was wir heute alles von dir lernen und was wir gemeinsam diskutieren. Schön, dass du da bist. Merle, ich sag mal ein bisschen was zu dir. Und du darfst gerne ergänzen, wenn dir noch was einfällt, was dir wichtig ist zu deiner Person. Du selber bist ja Erzieherin vom Grundberuf. Du hast 7 Jahre in einer Förderstätte für schwerstkörperbehinderte Erwachsene gearbeitet. Also bist selber quasi auch vom Feld. Und seit 15 Jahren bist du hauptberuflich Gewerkschaftssekretärin bei Verdi. Seit 2014 hast du eben den Schwerpunkt auch unter anderem vom Sozial- und Erziehungsdienst, speziell im kommunalen Bereich in München. Und du hast eine 13-jährige Tochter, die dein Leben spannend macht. Genau, Pubertät ist ja bekanntlich die Zeit, wo die Eltern sehr schwierig werden.
Gut gesagt.
Ja, Merle, wir freuen uns, dass du heute da bist, wie auch bei allen anderen Gästinnen und Gästen, wollen wir jetzt mit dir mit dem Elevator-Pitch beginnen. Das heißt, dass du 90 Sekunden Zeit hast, die Frage, die ich dir gleich stellen werde, zu beantworten. Wir machen das in der Regel so, dass wir gnadenlos auch einen Timer stellen. Das heißt, es kann sein, dass dann irgendwann einfach bimmelt. Dann weißt du, deine Zeit ist abgelaufen. Losgehen tut es aber tatsächlich erst, wenn du auch beginnst zu sprechen. Und wir wollen gerne mit dir ins Gespräch mit folgender Frage einsteigen, nämlich dich fragen, woran es deines Erachtens liegt, dass soziale Berufe und im Speziellen jetzt die Heilpädagogik nicht die gewünschte gesellschaftliche Anerkennung haben oder bekommen.
Okay, spannende Frage, finde ich total gut. Ich glaube, da gibt es tatsächlich verschiedene Antworten drauf. Nicht nur Heilpädagogik, sondern Sozial- und Erziehungsdienst im Allgemeinen hat nämlich in meinen Augen die Problematik, dass wir da von verschiedenen Gesichtspunkten ausgehen, was die Menschen von dem Beruf erwarten, sage ich jetzt einfach mal. Wir erwarten in der Heilpädagogik, wenn man von seinem eigenen Ethos ausgeht, natürlich ist das Ziel, Menschen zu begleiten, die einfach eingeschränkt sind in ihren Handlungen, sage ich jetzt einfach mal, auf verschiedenste Art und Weise. Und wir möchten ihnen ja das Leben erleichtern, sie integrieren durch Inklusion auf verschiedenste Art und Weise in verschiedensten Bereichen. Und das ist etwas, wo sich Gesellschaft kaum mit auseinandersetzt. So, wenn ich selbst Betroffenheit habe, dann ist das klar. Dann bin ich da drin in dem Thema, dann ist mir das wichtig. Aber seien wir doch mal ehrlich, Menschen, die damit nichts zu tun haben, die achten zum Beispiel überhaupt nicht drauf, wo ist denn eine Rampe, dass ein Rollstuhl da langfahren kann? Wo habe ich einen Aufzug, dass ein Rollstuhlfahrer hoch und runter fahren kann? Oder auch Menschen mit Beeinträchtigungen es leichter haben, sich zurechtzufinden. Wo haben wir eine Ampel, die behindertengerecht ist, wo auch jemand Blindes einfach gehen kann? Das sind Sachen, die sind, ich sage jetzt mal, für Menschen ohne Beeinträchtigung einfach nicht deutlich. Ups, die 90 Sekunden sind verdammt schnell. Ich habe gerade angefangen, ich bin gerade erst in Fahrt gekommen.
Das ist wunderbar, Merle, das ist wunderbar, weil jetzt startet ja auch eigentlich unser Interview. Also du darfst gerne, wenn du jetzt nochmal deinen Satz zu Ende sprechen möchtest, kannst du das gerne noch machen. Ansonsten haben wir auch eine Anknüpfungsfrage, wo du das gerne vertiefen kannst.
Wird dann garantiert kommen. Mir ist einfach nochmal wichtig zu sagen, also wir müssen es für Menschen sichtbar machen, für die es nicht sichtbar ist. Dann haben wir eine Chance, im Anschluss über Anerkennung zu reden.
Jetzt haben wir ja mit der Frage, die wir gestellt haben, da steckt ja eigentlich schon die Behauptung drin, dass es, also wir haben ja letztendlich so eine These aufgestellt, dass der Beruf der Heilpädagogik keine oder kaum oder eine niedrigere gesellschaftliche Anerkennung genießt, als wir es als Berufsgruppe gerne hätten. Wir haben uns in der Vorbereitung gefragt, was ist eigentlich gesellschaftliche Anerkennung und wie kann man die messen?
Ich glaube, messen kann man sie nicht. Letztendlich bleibt es ein individuelles Gefühl. Aber es gibt schon Gesichtspunkte, die es vereinfachen, die es deutlich machen in meinen Augen. Das eine ist, wenn ich davon rede, Heilpädagoge zu sein als Beispiel oder in meinem Fall als Erzieherin, ähnliche Problematik an der Stelle, von daher leicht darüber zu reden, aber dann ist es eher so, aha, schön, so, ne? Man wird unter Umständen in eine Ecke gestellt, was es für den Bereich heißt. Bei Heilpädagoge ist eher noch die Frage, was heißt das jetzt eigentlich, was machst du da? So, aber letztendlich wird es dann zur Kenntnis genommen, das Gespräch ist im Regelfall dann beendet, außer es ist zufällig jemand, der sich tatsächlich mal für den Bereich interessiert. So, wenn ich einen anderen Beruf habe, ich nehme jetzt mal den Banker als Vergleich, dann ist das, super und ne, wird mit viel Geld verdienen und Sonstiges implementiert. So, und da wird auch eine gewisse Erwartung hintergestellt. Und das ist zum Beispiel der erste Schritt, wo ich sage, warum müssen soziale Berufe immer erst erklärt werden? Warum ist es nicht selbstverständlich, dass diese Berufsgruppen dafür da sind? Sie sind in meinen Augen die Stütze der Gesellschaft, weil sie dafür quasi dafür arbeiten, dass wir eine Basis haben, gemeinschaftlich zu arbeiten und nicht nur Individualisten sind, die für sich arbeiten. Und das ist was, wo ich sage, da finde ich, fängt Anerkennung an. Und natürlich geht weiter darüber, dass ich sage, es hat natürlich auch was mit einer finanziellen Anerkennung zu tun. Das eine ist, wie bin ich in der Gesellschaft, wie komme ich da an, wie reagieren Menschen auf mich, wenn ich von meinem Beruf spreche? Ist das sowas, boah, oder kann ich nicht? Und dann ist das Thema vorbei oder ist dann ein Interesse da? Und das andere ist natürlich die finanzielle Anerkennung. Bin ich mit, ich sage jetzt mal von meinem Abschlussgrad her ganz salopp gesagt, gleichgestellt mit anderen? Oder ist es immer so, dass ich mich darstellen muss, warum ich wie verdiene und warum verdiene ich weniger als andere mit vergleichbaren, also rein abschlusstechnisch im Sinne von, ich habe ein Hochschulstudium zum Beispiel. Ne? Mhm. Also nicht im Sinne von, ich habe eine Ausbildung, sondern wir reden hier tatsächlich einfach von, alles sind da einfach immer auf mindestens auf Studiumniveau. Und das spiegelt sich halt finanziell in vergleichbaren Berufen eigentlich nicht wieder.
Jetzt hast du ja ganz viele unterschiedliche Aspekte benannt. Ich würde gerne auf einen mal zurückkommen und wir können sicherlich im Verlaufe der uns heute zur Verfügung stehenden Zeit auch nochmal auf diese Aspekte der finanziellen Anerkennung genauer eingehen. Jetzt hast du ja, als du im Elevator-Pitch dich befunden hast, gesagt, dass das auch mit Erwartungen zu tun hat. Und im Nachgang jetzt auf die Frage danach, was ist denn eigentlich sowas wie eine gesellschaftliche Anerkennung und wodurch wird diese erspürbar oder kann man die messen, hast du gesagt, das ist ganz schwierig, weil das ja sowas wie ein individuelles Gefühl ist, dass ich Anerkennung erlebe. Ja, definitiv, da stimme ich dir zu. Und gleichzeitig hat sich bei mir die Frage ergeben, ob es nicht doch auch noch die Möglichkeit gibt, und da bitte ich dich um eine Präzisierung, weil vielleicht habe ich dich schlicht auch falsch verstanden, dass wir Anerkennung nicht nur als so etwas wie ein individuelles Gefühl wahrnehmen können, sondern dass wir auch sagen können, es gibt bestimmte Strukturen, die zum Beispiel vorgehalten werden von der Gesellschaft, wodurch bestimmte Berufe, in dem Fall jetzt HP, eben eine gewisse Anerkennung zuteil wird oder eben auch nicht. Du hast ja auch ein Beispiel mit dem Banker gemacht, der ein anderes Bild in der Gesellschaft erzeugt als eine Pädagogin oder ein Pädagoge. Also gibt es nicht doch auch Strukturen, die wir als eine Form von Anerkennung verstehen können, über die Gesellschaft bestimmten Berufsgruppen etwas zugesteht oder nicht?
Ich denke schon. Ich meine, es hängt natürlich damit zusammen. Ich verallgemeine das schon ein Stück weit, weil es da an der Stelle einfacher ist. Aber wir haben natürlich die Problematik, dass der Sozial- und Erziehungsdienst und die Heilpädagogik nochmal im Besonderen einfach aus einer traditionellen Frauenrolle herauskommt. So. Und es ist so dieses klassische Mama macht, sage ich jetzt mal. Jetzt ganz bös gesagt, mich nicht falsch verstehen, aber aus der Historie heraus waren das klassische Frauenaufgaben, die einfach keine Wertigkeit hatten. So. Und daher, glaube ich, hängen wir da immer noch nach, klar zu machen, dass das eben nichts mehr, ich sage jetzt mal, das kann jeder einfach mal machen heraus ist, sondern dass es eine Profession ist, dass da ganz viel Wissen für erarbeitet werden muss, um da tatsächlich auch eine Förderung, eine Bildung hinzubekommen. Und das ist was, wo wir immer noch hinterherhinken, hinter diesem Bewusstmachen, das ist ein richtig harter Job. Das ist richtig, also man muss einmal berufen dafür sein, das finde ich, um mit Menschen umgehen zu können und so weiter. Und es ist ein richtig harter Job, wenn man die Arbeit richtig gut machen will. Anders funktioniert das nicht. Und das ist etwas, was noch viel mehr rein muss in die Köpfe. Und da müssen wir alle in diesem Berufsfeld noch viel mehr an die Öffentlichkeit gehen, um klarzumachen, was für Arbeit dahinter steckt. Dass das nicht ein, ich bewahre jemanden auf, sage ich jetzt mal ganz böse, was wir immer mehr jetzt gerade wieder erleben durch den Fachkräftemangel, dass es immer mehr wieder in die Richtung Aufbewahrung geht, sondern dass es hier tatsächlich um Pädagogik geht, dass es um Unterstützung geht, Weiterentwicklung von Menschen und nicht ein, ist doch schön, wenn wir das haben und wenn das irgendwer macht. Und das, glaube ich, ist das, wo wir noch ganz viel Arbeit reinstecken müssen. Und ich glaube, darüber definiert sich auch ein Stück weit Anerkennung, dass wir rauskommen auf dieser klassischen, das machen die Frauen und die machen das schon irgendwie und es ist nett, wenn wir dafür welche bezahlen, aber eigentlich kann das doch jeder. Solange wir den Stempel nicht loswerden, wird uns immer ein Stück Anerkennung, glaube ich, fehlen, was wir uns erarbeiten müssen.
Ja, spannend. Also so weh es tut, das zu hören, aber ich glaube, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut, diese Historie, aus der vielleicht auch in gewisser Weise die Berufe auch kommen oder auch die Rollenbilder, die damit verbunden sind. Das ist ja auch ein stark weiblich besetzter Beruf oder grundsätzlich die sozialen Erziehungsberufe. Ja, ich merke, also es wird spannend heute. Es sind schon sehr, sehr viele Stichworte gefallen, auf die wir sicher nochmal zurückkommen. Bevor wir irgendwie weiter über diese Themen mit der Anerkennung und womit das alles zusammenhängt, weiter diskutieren. Du bist ja Expertin in der Gewerkschaft. Du bist da seit vielen Jahren. Ich persönlich habe da wenig Ahnung von. Deswegen einfach mal die Bitte, ob du uns so einen kleinen Input geben kannst. Wie funktionieren Gewerkschaften? Was sind denn die Aufgaben? Wie gestaltet sich denn so ein Tarifwerk? Wie wird das aufgebaut? Einfach mal so eine Idee davon, was du vielleicht auch so in deiner Arbeit machst.
Also ich versuch's mal kurz und knapp, das ist sehr schwierig. Na, im Prinzip stehen wir allgemein natürlich für die Verbesserung von Arbeits- und Lebensbedingungen. Das ist so das Ziel, was wir haben, was aber natürlich ganz viele Facetten an der Stelle hat. Und das ist zum einen, wir kämpfen natürlich für gesellschaftliche Anerkennung und Aufwertung der sozialen Arbeit. Da geht es auch um herkömmliche Finanzierung sozialer Arbeit, ne? Arbeitsgesundheitsschutz, Altern und alternsgerechtes Arbeiten, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber auch Beratung von Gremien und so weiter. Und aber das, was uns tatsächlich als Alleinstellungsmerkmal natürlich gibt, weil ich meine, ansonsten würdet ihr sagen, naja, das sind eigentlich auch Punkte, die haben wir als Berufsverband, so, und der ist auch wichtig, ist, dass wir Tarifverhandlungen führen dürfen. Und wir natürlich im Grundgesetz daher auch verankert sind. Das heißt, wir haben auch das Streikrecht. Das ist ja etwas, was andere Bereiche nicht haben. Wir als Gewerkschaft dürfen tatsächlich für gewisse Themen, die das Arbeitsrechtsfeld betrifft, halt auf die Straße gehen und Menschen einladen, mit uns mitzumachen und da aktiv zu sein, sage ich jetzt mal. Das ist so mal ganz grob gesagt. In Tarifverträgen haben wir natürlich dann auch so Sachen wie, da geht es um Arbeitszeit, Eingruppierung und Bezahlung, Urlaub, Befristung, Beendigung von Arbeitsverhältnissen. Das sind so die klassischen Sachen, die zum Beispiel da einfach mit geregelt werden können und wo wir dann versuchen, natürlich bessere Regelungen zu finden, als es normal im Gesetz drin steht. Das ist unser Ziel und unsere Aufgabe, mit allen Facetten, die dazugehören. Das mal ganz grob und schnell gesagt.
Darf ich eine Rückfrage stellen? Jetzt hast du ja von sozialer Arbeit gesprochen. Ich habe das so verstanden, als wäre das beides groß geschrieben. Das heißt, du umschreibst damit alle Care-Berufe, alle sozialen Berufe, alle Berufsgruppen und sprichst damit auch explizit natürlich Heilpädagoginnen und Heilpädagogen an.
Genau. Ja, tatsächlich okay. ist das beides groß geschrieben, weil wir da an der Stelle die verschiedensten Berufsgruppen einfach inkludieren. Manchmal können wir es spezifisch machen und manchmal ist es dann allgemein, weil wir haben zum Beispiel allgemeinen Tarifvertrag im öffentlichen Dienst für den Sozial- und Erziehungsdienst. Mhm. So, da ist die Heilpädagogik ein Teil vom Ganzen.
Mhm. Dankeschön.
Jetzt hast du die Berufsverbände auch angesprochen. Der Herausgeber von dem Podcast ist ja der Berufsverband der HeilpädagogInnen. Und du hast schon gesagt, also Berufsverbände können nicht in die Verhandlung gehen, in die Tarifverhandlung. Aber was können dann Berufsverbände tun oder inwiefern arbeitet ihr auch zusammen?
Mit Berufsverbänden, es hat einen Charme einfach für beide Seiten, behaupte ich, Berufsverbände und Gewerkschaften. Wir können die natürlich alles um Tarifrecht reinbringen. Wir vereinen Beschäftigte aus den verschiedensten Berufsfeldern und versuchen dort Themen zu bewegen. Aber ich nehme jetzt mal die Heilpädagogik gerade als Beispiel. Ihr seid im Vergleich im Sozial- und Erziehungsdienst als Gesamtes gesehen natürlich eine kleine Berufsgruppe. So. Mhm. Und wir haben natürlich auch Mitglieder der Heilpädagogik und sehr aktive Mitglieder hier in München, die versuchen, ihre Themen mit einzubringen. Und das versuchen wir mit zu verwerten. Aber natürlich ist es nur ein Bruchteil von dem Gesamtbild, was abgebildet wird. Und natürlich kann ich manchmal nicht so in die Tiefe gehen, wie es der Heilpädagogik eigentlich gerecht werden müsste. So. Und da kommt genau ihr ins Spiel, sage ich mal. Ihr habt die Möglichkeit natürlich, ihr beschäftigt euch ganz tief mit der Thematik und könnt Themen einbringen, die vielleicht die Einzelnen vergessen würden, beziehungsweise ich gar nicht auf dem Schirm habe, weil, wie gesagt, dafür ist das Berufsfeld soziale Arbeit viel zu groß. Und da kommt ihr ins Spiel, dass ich sage, ihr könnt natürlich eure Themen uns mit zuspielen, dass wir versuchen, sie mit einzubinden, die mit auf dem Schirm zu haben, gerade wenn es um Tarifrunden geht, wie letztes Jahr im Sozial- und Erziehungsdienst, ne, wo es schön ist, wenn einfach zugearbeitet wird, wo wir Sachen mit einbringen können, die wir vielleicht gar nicht in dem Moment auf dem Schirm haben, weil viel zu viel auf dem Tisch liegt. Und umgekehrt habt ihr natürlich den Vorteil in der Zusammenarbeit, dass ihr die Möglichkeit habt, natürlich auch nochmal zu versuchen, Themen zu setzen, die euch wichtig sind, die ihr selber nicht einbringen könnt. Na, weil ihr halt nicht Tarifpartner seid an der Stelle. Mhm. Ich glaube, das ist das, was es ganz kurz grob umreißt, ganz vereinfacht ausgedrückt und dann natürlich in den verschiedensten Facetten. Ne? Also ich sage jetzt mal als Beispiel, Tarifrunde 2015 waren die Heilpädagogen in München echt super aktiv zum Beispiel. Und da haben wir halt auch geschaut, dass wir halt in entscheidenden Momenten versucht haben, wenn Presseanfragen waren, auch mal eine Heilpädagogin, auch wenn eine Erzieherin angefragt war, eine Heilpädagogin zu setzen, dass die halt das Pressegespräch geführt hat. So, oder auch mal zu sagen, haben wir eine Heilpädagogin, die mit auf die Bühne geht und auch mal ein paar Sätze sagt zu ihrem Beruf. So, nur um einfach die Facette des Ganzen aufzugreifen. Und ich denke, da profitieren wir gegenseitig voneinander, weil die Profession einfach gezeigt werden kann. Und wir natürlich andererseits auch die Möglichkeit haben, das breiter zu nutzen für die wir zuständig sind.
Hast du gerade einen konkreten Fall parat? Also ich brauche es noch so ein bisschen konkreter. Einfach so everyday life bei dir, wenn du so in dein Büro kommst, deine E-Mails abrufst. Was kommen so für Fragen, für Fälle? Vielleicht hast du auch einen speziellen Fall gerade im Kopf, der dir kommt. Vielleicht von einer Heilpädagogin, von einem Gewerkschaftsmitglied, eine Beschwerde oder eine Beschreibung der bestimmten Arbeitssituation oder wie auch immer. Vielleicht magst du uns das so ein bisschen konkreter.
Die Bandbreite ist natürlich riesig von, ich sag jetzt mal, Hilfe, ich habe eine Abmahnung bekommen, was heißt denn das? So als einfaches, klassisches Arbeitsrechtsproblem. Aber natürlich geht es auch um betriebliche Themen, gerade aktuell, wenn ich an Heilpädagogen denke, im Inklusionskindergarten zum Beispiel auch die Thematik, theoretisch möchte ich die individuelle Arbeit mit dem Kind machen, die Förderung, habe aber aktuell das Problem Hilfe, wir wissen es alle, Kita heißt im Moment Fachkräftemangel on top, mehr als grenzwertig aktuell. Und das heißt, die Einzelarbeit, die Heilpädagogen bei der Stadt München zum Beispiel machen können, fällt öfter mal unter den Tisch, weil sie einfach tatsächlich als Fachkraft im Dienst eingesetzt werden, im Gruppendienst, weil die Alternative wäre Gruppenschließung so. Und da zum Beispiel auch, also das sind tatsächlich Anfragen, die im Live kommen, mit der Schwierigkeit, einerseits das Gefühl zu haben, ich lasse das Kind im Stich, weil es die Förderung braucht. Andererseits, wenn ich das nicht mache, lasse ich die Gruppe im Stich, die anderen ganzen Kinder, weil die Gruppe müsste unter Umständen geschlossen werden, wenn ich da jetzt nicht mit einsteige, weil die Fachkraft fehlt, die Kinderpflegerin ist alleine und in anderen Gruppen sieht es genauso beschissen gerade aus. So, das sind so Anfragen, die zum Beispiel auch hinkommen, wo wir dann gucken, okay, wie schaffen wir es da vielleicht einen Kompromiss zu finden, dass das Kind einerseits schon noch eine Förderung kriegt, andererseits aber die Gruppe nicht völlig alleine dasteht. Und solche Sachen kommen zum Beispiel aktuell verhäuft vor, dass man da gucken muss, was sind denn da die Rahmenmöglichkeiten, sage ich mal, um einen Kompromiss auf beiden Seiten zu finden. Das bereitet immer noch Bauchschmerzen im Regelfall, das ist klar, weil man kann nicht beides. Ich kann nicht gleichzeitig Einzelförderung und Gruppe sein, das funktioniert nicht. Aber da zu gucken, wie schafft man da vielleicht zumindest so eine kleine Halblösung zu finden, um ein bisschen den Bauchschmerzen rauszugehen. Also solche Sachen kommen zum Beispiel dann auch bei mir an.
Ja, das ist ja sehr spannend. Also erstmal eine riesen Bandbreite, obwohl du ja nur zwei Beispiele benannt hast, aber dazwischen kann ich mir vorstellen, gibt es natürlich ganz, ganz viele Graustufen, wenn man das jetzt mal als schwarz und weiß sehen möchte. Und jetzt ist schon zum zweiten Mal wieder, außer ich habe das vielleicht auch noch einmal verpasst, aber ich glaube, mindestens zum zweiten Mal ist der Begriff des Fachkräftemangels gefallen. Ich würde da gerne noch so ein Stückchen genauer einmal hingucken, nämlich, wenn wir doch von einem Fachkräftemangel ausgehen müssen, und das müssen wir nicht erst seit vorgestern, sondern das bahnt sich seit vielen Jahren schon an und das ist auch schon seit einiger Zeit ist es auch schon so, dass wir das als einen Zustand annehmen müssen, der unsere Berufsrealität beschreibt. Und da können wir ja über die Kita in die Behindertenhilfeeinrichtungen und so weiter und so fort an ganz vielen unterschiedlichen Ecken schauen. Dass wir so etwas wie einen Fachkräftemangel haben, gibt es da für dich auch eine Verbindung zu dem, was Anerkennungsfragen oder, also ob du die jetzt gesellschaftlich oder finanziell aufhängst, das bleibt dir überlassen, aber gibt es da aus deiner Perspektive auch eine Verbindung?
Ja, also zum Teil schon, zum Teil ist es hausgemacht tatsächlich und zum Teil ist es aber auch Wertschätzung und Anerkennung. Ich glaube, da sind wieder ganz viele Facetten an der Stelle. Das eine fängt damit an, natürlich, wenn Ich sage, ich möchte Heilpädagogin werden, ich möchte Erzieher werden, ich möchte allgemeine soziale Arbeit. Heißt das, ich bin erstmal bereit, finanziell auf etwas zu verzichten, weil ich keine klassische Ausbildung mache, sondern ein Schulstudium habe. Und das heißt, ich habe keine Ausbildung im klassischen Sinne, dass ich da auch Geld verdiene und Sonstiges. Ich kann mich an meine Ausbildung erinnern, das war so das Erste, wo mich Leute schräg angeguckt haben aus meiner ehemaligen Klasse, so nach dem Motto, wie, immer noch kein Geld verdienen. Wie, du machst jetzt keinen Führerschein, weil du eben kein eigenes Geld verdienst. Also so, ne, solche Sachen spielen natürlich schon alleine schon beim Einstieg eine Rolle, finde ich, an der Stelle, wodurch Leute abgeschreckt werden, weil, seien wir ehrlich, die meisten, ich sage jetzt mal zumindest Realschule und so weiter, da geht es erstmal darum, juhu, jetzt mein eigenes Geld verdienen. Und dann kommt man an und sagt, nee, erstmal nicht die nächsten Jahre. Da ist man schon mal anders. So, da fängt es eigentlich schon an. Und mit dem Fachkräftemangel kommt natürlich noch hinzu, dass immer mehr, also das pusht sich hoch, dass immer mehr weniger Erwartung entsteht, sondern immer mehr eine Hauptsache Betreuung findet statt. Und es geht, also ne, von den Eltern her einerseits schon der Wunsch, natürlich beste Förderung und so weiter, das ist keine Frage, aber trotzdem haben wir da verschiedene Wünsche. Es fängt an, der Politik, also seien wir ehrlich, die Politik hat einen ganz einfachen Wunsch. Die möchte am besten, dass es um die soziale Arbeit ruhig ist und zufriedene Eltern, am besten wenig Geld kosten und alle Plätze belegt. So, Punkt um. Wir haben die Arbeitgeber, ne, denen geht es darum, auch zufriedene Eltern logischerweise und Betreute, und ansonsten geht es darum, Verfügbarkeit der Beschäftigten. Na, also für die außenstehenden Arbeitgeber, die jetzt nur indirekt betroffen sind, geht es nur darum, Hauptsache meine Beschäftigten sind verfügbar. Wie die das regeln, ist mir völlig egal. So, denen ist, wenn sie clever wären, wäre es ihnen nicht egal, weil das sind die Arbeitnehmer unter Umständen für morgen, in welchem Bereich auch immer. Ob es jetzt durch Werkstattarbeit ist oder sonstiges, ich habe die Menschen später irgendwann wieder. Aber normalerweise ist es so, letztendlich geht es darum, die sollen ihre Kinder irgendwo aufbewahrt haben, der Rest ist mir wurscht als Arbeitgeber. Ich habe die Eltern, die würden gerne gute Betreuung haben, aber wenn sie arbeiten, geht es auch darum, passt der zeitliche Rahmen. Und das ist manchmal wichtiger, als zu wissen, wie ist denn die pädagogische Arbeit. Da ist es tatsächlich, da sind die Anforderungen der Eltern sehr unterschiedlich. Ne? Und dann haben wir die Kinder, seien wir ehrlich, ne? Oder die Betreuten. Denen geht es auch, die sehen die pädagogische Arbeit nicht. Das ist ja auch unsere Aufgabe und unser Ziel letztendlich. Das soll ja Spaß machen. So, ne? Und von daher, denen geht es darum, dass sie Spaß haben, dass sie vielleicht mit Gleichgesinnten zusammen sind. Und dann kommen wir, das pädagogische Personal. Wir kommen ja nochmal mit einem ganz anderen Anspruch an der Stelle und sagen, wir möchten pädagogische Arbeit, wir möchten die Menschen fördern, wir möchten Bildung einbringen. Und das ist was, was sich ganz doll beißt. Und da, denke ich, spielt es miteinander zusammen. Das, daher ist die Schwierigkeit da natürlich, jetzt verliere ich gerade den Faden, merke ich, von der Ursprungsfrage. Na, aber da, finde ich, merkt man den Unterschied von erstmal der Wertigkeit der Arbeit, dass die je nach welche Brille ich aufhabe, wird es eine andere. Und durch den Fachkräftemangel verursacht, wird natürlich immer mehr stärker der Wunsch nach, Hauptsache die Betreuung findet statt. Mhm. Und umso mehr kommt immer mehr rein, es wird immer mehr egal den Menschen, wer es macht und was dort passiert. Und da müssen wir viel lauter werden und viel mehr schreien, um aufzuzeigen, hallo Leute, ist euch klar, welche Konsequenzen hier eigentlich drohen? Was wir der Generation antun, die jetzt als nächstes folgt. Ich meine, Corona hat es schon ein bisschen mitgebracht, wer Kinder miterlebt hat während Corona, was da an Entwicklungsschritten fehlt. So. Und wir machen weiter, indem wir einfach sagen, es ist egal, pädagogische Arbeit ein Stück weit. Und sagen immer mehr, das können auch andere machen. dann frage ich mich, wo steuern wir hin als Gesellschaft?
Mhm. Ich meine, das sind natürlich jetzt riesige Fragen und eine, die vielleicht nicht ganz so groß ist, hast du, Rihab?
Das war schlau gemacht. Tatsächlich ist meine Frage schon auch ein bisschen groß. Ja, also das Thema, du hast das immer wieder auch angeschnitten, die Ökonomisierung des Sozialen. Das ist etwas, was auch in unseren Reihen so ein bisschen diskutiert wird. Man kann Ökonomie und Soziales als Widerspruch verstehen, ist es natürlich nicht, weil klar muss die Kohle her. Aber wie erlebst du das? Inwiefern beeinflusst das andere, also die Ökonomisierung auch das Soziale, die Diskussion um diese gesellschaftliche und finanzielle Anerkennung?
Naja, sagen wir es so, letztendlich heißt Ökonomisierung in meinen Augen nichts anderes als Sparmaßnahmen. So, muss man einfach auf den Punkt gebracht. Klingt halt nur schöner. Qualität leidet grundsätzlich mit Einsparungen. Ich denke, da sind wir uns einig und damit sinkt natürlich auch eine Anerkennung in meinen Augen. Also ich denke jetzt nur dran, als damals das SGB VIII, als es anfing, die Diskussion drum, dass das geändert werden muss, als das erst noch im stillen Kämmerlein passiert ist, ist ja das beste Beispiel daran, was da am Anfang drin stand, war hanebüchend. Und letztendlich geht es darum, immer mehr zu gucken, dass es darum geht, nicht auf die Individualität, die ja gerade im heilpädagogischen Bereich noch viel, viel wesentlicher ist, auf Individualität zu gucken, sondern zu gucken, Standards zu schaffen und Menschen über einen Bereich zu kehren, sage ich mal. Und da auch immer mehr in die Richtung zu gehen, Gruppenangebote sind günstiger, kann man gut machen und individuelle Angebote immer mehr aus den Fokus zu nehmen. So, das ist ja eins dessen, was im SGB VIII ja auch vertreten werden sollte. So, und das sind Sachen, wo ich sage, das heißt Ökonomisierung und das kann nicht in unserem Sinn sein. Wenn ich gerade, wie gesagt, ich glaube jetzt die Situation Corona, Ukraine-Krieg ist auch etwas, was soziale Arbeit enorm belastet, weil ich sage, da kommen einfach Menschen aus verschiedenen Bereichen, rede ich nicht mal von den Ukrainern, aber es macht auch den Menschen allgemein was, wenn man weiß, sowas passiert in der Nähe, das ist nicht mehr so weit weg. Und Kinder, die vielleicht auch Sachen im Fernsehen sehen oder Sonstiges, die müssen damit umgehen lernen. Die müssen das übersetzt kriegen, was da gerade passiert, dass sie das auch verstehen. Und diese Übersetzung, wer macht das? Eltern versuchen es manchmal, aber Pädagogen, dafür gibt es sogar nochmal extra Ausbildung und so weiter, um das nochmal zu vertiefen, wenn es um Dramaturgie und so weiter geht. Das hat seinen Sinn und das wird mehr denn je gebraucht, sowas. Und deswegen sage ich, da ist jetzt Sparen die völlig falsche Maßnahme, sondern jetzt müsste man eigentlich Geld nehmen und das mehr denn je in soziale Arbeit stecken, um genau das alles aufzufangen, was gerade total schief läuft. Und dafür sind Pädagogen nun mal ausgebildet und deswegen braucht es Pädagogen und deswegen finde ich, ist Ökonomisierung in dem Bereich der falsche Weg.
Ja, jetzt beißt sich für mich da so ein bisschen die Katze in den eigenen Schwanz, weil ich gerade das nicht getrennt voneinander kriege. Wenn ich gerne das jetzt so ein bisschen analytisch anschauen oder ich möchte das gerne ein bisschen analytisch anschauen, dann würde ich, also ich kann das gut nachvollziehen, was du sagst und ich frage mich aber, warum ist es denn dann so? Und darüber reden wir ja auch schon die ein oder andere Minute jetzt und fragen uns eben, oder ich würde es gerne als eine Frage formulieren, ist das nicht dann doch auch gleichzeitig wieder ein Ausdruck von so etwas wie einer mangelnden gesellschaftlichen Anerkennung, also einem nicht vorhandenen Verständnis für die Hintergründe, die Wissenskategorien, die Kompetenzbereiche, die Anwendungsgebiete und damit eben Handlungsfelder, Arbeitsbereiche, in denen Pädagoginnen und Pädagogen tätig sind und vor allen Dingen für das, was dort inhaltlich geschieht. Und da wäre so für mich die Frage, wo ist denn dann da das Packende? Wenn das so miteinander verwoben ist, wie es gerade dargestellt ist, dann würde ich mich fragen, wie kriegen wir denn dann da eine Änderung hin? Oder ist das vielleicht gar nicht möglich, weil wir kapitalistisch Und ich will sie jetzt aber gar nicht ideologisieren, aber wir leben nun mal in einer ökonomisch dominierten Gesellschaftsordnung. Und wir werden nie ein Bereich sein, der Werte schafft, sondern wir werden immer ein Bereich sein, der Werte, die in anderen Bereichen unserer Gesellschaft hergestellt werden, verbraucht. Und dann haben wir doch letztendlich, oder ich habe so ein bisschen das Gefühl, dann stehen wir doch eigentlich vor einem Dilemma. Das kriegen wir doch gar nicht aufgelöst.
Wir stehen vor einem Dilemma. Nicht aufgelöst. Also ich glaube, wir brauchen eine Utopie. Ansonsten müssten wir hinschmeißen. Eigentlich gestern schon, sage ich jetzt mal.
Kannst du einmal kurz für unsere Zuhörenden sagen, was du mit dem Begriff Utopie verbindest oder dahinter verstehst?
Also Utopie heißt für mich im Prinzip etwas, was im Moment noch völlig unrealistisch klingt. Ich aber das Ziel habe, es mit kleinen und großen Schritten irgendwann doch zu meinem Ergebnis haben zu wollen, um es mal kurz zu sagen. Das heißt, für mich Utopie heißt in diesem Zusammenhang zu sagen, mein Ziel ist schon dafür, immer zu kämpfen, dass soziale Arbeit irgendwann die Anerkennung bekommt, die es verdient, gesehen zu werden als die wesentliche Stütze der Gesellschaft, ohne die es eigentlich nicht geht. Und damit einhergehend natürlich auch die finanzielle Anerkennung und auch Ausstattung. Das hängt ja miteinander in meinen Augen zusammen. So, das ist mein Wunsch, den ich schon habe. Das ist eine Arbeit, die ist leider nicht morgen oder übermorgen erledigt. Das war der Frauenkampf noch nie. So, wenn man sich anschaut, wie lange Frauen für Wahlrecht und Sonstiges alles kämpfen mussten, ich glaube, da sind wir leider in der sozialen Arbeit, kann man da leider eine Analogie herstellen, dass auch wir da noch viele Wege haben, gerade aktuell mehr denn je, glaube ich, weil wie du es richtig im Prinzip auch schon gesagt hast, wir haben keine Wertschöpfung, die messbar ist. Ich kann nicht sagen, das Kind hat jetzt eine Stunde heilpädagogische Unterstützung erlebt und deswegen wird es übermorgen im Betrieb XY die und die Arbeiten verrichten und das hätte es ohne meine heilpädagogische Unterstützung in dieser einen Stunde nicht erlebt. So. So ist es halt nicht messbar. Dagegen ist es klar, ein Banker, wenn er hingeht, macht einen Vertrag unter Umständen und dadurch kommt Geld in die Kasse, ist es messbar. Wenn er nicht hingeht, gibt es keinen Vertrag, gibt es kein Geld. So. Das ist eindeutig. Und das ist, glaube ich, immer das Problem, was wir haben. Was wir daher aber auch viel mehr in den Fokus reinrutschen müssen, ist dieses, was machen wir tatsächlich und warum machen wir es? So, wir wissen, theoretisch, Kita ist Bildungseinrichtung, hat einen Bildungsauftrag. Und trotzdem gibt es immer noch den Gedanken mit, im Kindergarten sitzen das pädagogische Personal da und hat ihre Kaffeetasse in der Hand und die Kinder spielen draußen im Garten. Das Bild gibt es nach wie vor. Und ich kenne auch immer noch Leute, die reden von Kinderpflegerinnen, nicht Kinderpflegerin, sondern von der Kindergartentante. So, ne? Das sind so Sachen, wo ich sage, das müssen wir immer wieder, es ist wie eine Dauerschleife einfach, viel mehr Präsenz zeigen, was es heißt, pädagogisch zu arbeiten, was wir da tun und warum wir es tun. Weil was wir tun, glaube ich, da reden wir immer wieder drüber. Aber ich glaube, es wird ganz, ganz wichtig, dass wir auch immer sagen, und warum.
Ja, das ist eine wunderbare Schleife, finde ich, weil das war ein Thema, was ich gerne noch anbringen wollte, noch zum Schluss. Dass ja eigentlich der erste Schritt doch ist, dass wir uns selbst anerkennen. Dass wir nicht nur da sitzen, so ein bisschen beleidigt sind und sagen, ach Mann, wir machen so tolle Arbeit und wir werden nicht anerkannt und ach Mensch, keiner sieht, wie hart unsere Arbeit ist und wie professionell wir sind, sondern sich selbst auch sichtbar zu machen, selber in seinem Wirken sich zu zeigen, eben dieses Warum, was du da erklärt hast, dass wir einfach unseren Beruf, unser tagtägliches Arbeiten transparent machen, einfach erklären. Ja, wir sind einfach noch in einem Stadium, wo wir uns noch ganz viel erklären müssen, was wir da tun. Und zwar auch aus einer Kompetenz heraus, also dass wir uns sichtbar zeigen in unserer Kompetenz, weil es gibt ja schon diese Anerkennung von, ach was, du bist Heilpädagogik, ah, du arbeitest mit behinderten Menschen, ach, du arbeitest mit psychisch Erkrankten, ach, du arbeitest, das könnte ich ja nicht. Also das ist so eine Anerkennung von, oh, du schaffst das alles auszuhalten. dieser Anerkennung und nicht die Anerkennung der Kompetenz, also was für Skills, was für ein Wissen, was für eine Haltung ich durch das, was ich alles gelernt habe, meine Ausbildung mitbringe, um diese Arbeit machen zu können. Also nochmal der Bogen, die Selbstanerkennung, und da kann ich mir in die eigene Nase fassen. Ich habe Heilpädagogik studiert und war eben in diesem Idealismus und in dieser Utopie von, ja, ich möchte was Soziales, ich möchte irgendwas mit Menschen machen. Und das schließt es aus, dass ich eines Tages reich werde. Also es war irgendwie klar für mich, wenn ich was Soziales mache, dann verdiene ich auch nicht viel. Und das ist natürlich total verrückt, dass ich selber so über mich denke und mich selber ja abwerte und natürlich meine Erwartungshaltung dadurch, wenn ich dann mit einem Arbeitgeber verhandle, dass ich erst gar nicht in die Verhandlung gehe, weil ich sage, ja klar, ich habe mich ja entschieden, sozial zu sein und deshalb kann ich keinen Anspruch haben, gut zu verdienen. Und da hat sich bei mir die letzten Jahre was getan, dass ich da sage, ich muss bei mir selbst anfangen. Wie viel Wert gebe ich dem, was ich tue, wirklich? Und wie viel bin ich bereit, dann auch zu verlangen oder mich hinzustellen und zu sagen, nee, das mache ich und das mache ich nicht, weil ich bin es mir nicht wert. Genau, also ich musste da gerade so an meine eigene Historie denken mit dem Thema Selbstanerkennung. Und vielleicht abschließend die Frage, Merle, was würdest du den einzelnen Personen, die uns jetzt zuhören, seien es Studierende oder Leute, die im Berufseinstieg sind oder auch Leute, die lange im Beruf sind, was kann man tun? Was können wir als Einzelne auch tun, damit sich da was verändert? Weil, wie du sagst, wir haben noch einen guten Weg vor uns. Ja.
Einfach, ich glaube, das sind mehrere Punkte, die man tun kann. Das eine ist, selbstsicher aufzutreten und von seinem Beruf überzeugt zu sein und auch dementsprechend mal zu reagieren, dieses klassische, oh, das könnte ich nicht. Und meistens ist danach das Gespräch beendet. So. Dann mit den Leuten auch das Gespräch suchen und vielleicht mal zu erklären, ist dir überhaupt klar, was ich da mache? Außer, dass ich halt dieses Klientel habe. So, ne? Also auch tatsächlich mit den Leuten da mal ins Gespräch zu gehen, um, glaube ich, mehr Akzeptanz zu bekommen, um einfach das auch ein bisschen mehr ins Licht zu rücken, ist, glaube ich, das, was ich tatsächlich auch morgen gleich mit meinen Freunden machen kann, sage ich jetzt mal. Ne? Ich sehe es bei mir selber, wie gesagt, gelernte Erzieherin, aber halt nicht klassisch im Erziehungsdienst, im Kinderdienst gewesen. So, ne? Es war sofort für jeden klar, ach, du arbeitest im Kindergarten. Nee, tue ich nicht. Habe ich tatsächlich nie. Ich habe mal ein Praktikum im Kindergarten gemacht und wusste von vornherein, Kindergarten ist jetzt nicht meine Stärke. So, ne? Bin gleich im heilpädagogischen Kindergarten danach gewesen, weil ich gemerkt habe, das ist eher was für mich. Also von daher, das sind so Sachen, wo ich sage, da glaube ich, ist der erste Schritt einfach aufzuklären im eigenen Umfeld. So, ne? Und dann zu hoffen, dass das vielleicht ein Ball wird, dass das einfach mehr Leute hören. Das andere ist natürlich, ich glaube, das ist im Sozial- und Erziehungsdienst im Allgemeinen wichtig und bei Heilpädagogen noch mal mehr, weil es eine sehr kleine Gruppe ist, tatsächlich immer wieder zu gucken, mit wem kann ich mich zusammenschließen, Netzwerke bilden, um dann auch mehr Gehör zu finden. Ne? Ob es jetzt ist, wie durch diesen Podcast, finde ich eine super tolle Idee, das zu machen einfach, um eine Bandbreite, also mehr Menschen einfach zu erreichen, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und dann natürlich Berufsverbände, Gewerkschaft an der Stelle einfach zu sagen, große Koalitionen bilden, um halt so Möglichkeiten zu haben, auch mal in die Öffentlichkeit ranzugehen. Na, einfach zu sagen, auch an die Politik ranzugehen. Das ist ja nun mal ein wesentlicher Faktor einfach. Na, das eine ist ja der Arbeitgeber, wenn es ums Finanzielle und so weiter geht, um meine Arbeitsrahmenbedingungen. So. Aber das andere ist, die gesetzlichen Rahmenbedingungen und die Ausstattung und so hängt halt auch mit der Politik zusammen. Und da schaffe ich es nur, Gehör zu finden, auch wenn ich mich mit anderen zusammentue. So ganz banale Sachen zu machen, wenn es zum Beispiel heißt, klassische Überschrift in der Tarifrunde, öffentlicher Dienst, wenn die Kitas streiken, dann sind die anderen Berufsgruppen völlig irrelevant, dann steht in der Überschrift in der Presse Kita-Streik. So, da gern noch so viel Heilpädagogen drauf sein. Na, ich habe es auch schon gehabt, Pressefoto, stand ein großes Banner mit Heilpädagogen und Sonstiges dran und trotzdem stand Kita-Streik drüben. Und da einfach auch zu sagen, und jetzt setze ich mich hin und mache mal einen Fünfzeiler als, und schreibe der Presse halt nochmal einen Leserbrief. Ne? Also so ganz kleine Sachen, die ich tatsächlich selber machen kann. Einen Leserbrief zu schreiben und da nochmal darauf hinzuweisen, zum Beispiel, was da noch dabei ist. Also, ne, man muss nicht immer gleich ganz groß denken und jetzt morgen muss ich mit auf der Straße sein, was natürlich ideal wäre, ist klar, sondern aber tatsächlich kann ich individuell kleine Schritte machen, indem ich einfach sage, ich fange an, einfach auch mal zu kommentieren. Auch Social Media, jeder ist irgendwo unterwegs auf irgendeiner Plattform, auch diese zu nutzen und einfach mal so kurz Steps vielleicht aus seinem Alltag zu berichten und zu sagen, hey Leute, ne, hab gerade meine Erfahrung, hatte ein total tolles Erlebnis, ne, hab diese und jene Förderung zum Beispiel gemacht und das Kind hat super drauf reagiert und wir sind wieder einen Schritt weiter gekommen. Ne? Also so, das sind so Sachen, wo ich sage, die kann jeder selber. Deswegen finde ich, es fängt tatsächlich bei ihm selber an, damit es eine Selbstverständlichkeit wird.
Ja, das ist natürlich sehr, sehr spannend. Wir können uns leider gar nicht die Zeit nehmen, da jetzt noch gebührend uns weiter zu orientieren. Aber was ich nochmal spannend finde und festhalten möchte, ist, dass wir in diesem Dilemma, was du ja, Rihab, einmal aufgezeigt hast, zwischen der Verantwortung für mich selbst und der Verantwortung für andere, die ich ja in meiner Professionalität vereinen muss, dass es da offensichtlich ganz, ganz viele Stellschrauben gibt, sowohl für die eine Dimension als auch für die andere Dimension, Dinge positiv zu verändern oder das zumindest probieren zu beeinflussen. Und dass wir, das fand ich so spannend, sowohl in Rihab deiner als auch in Merle deiner Aussage zum Schluss, ich habe so ein bisschen da auch sowas wie ganz verkürzt und zusammengedampft herausgehört wie eine Arbeitsbeschreibung dessen, was eine gute Heilpädagogik ausmacht. Also das, was wir mit unseren Klientinnen und Klienten machen, das müssen wir an bestimmten Ecken wohl offensichtlich auch für uns selber tun. Genau, jetzt bewegen wir uns aber ein Stückchen weiter in unserer gemeinsamen Folge mit dir, Merle. Und wir möchten jetzt gerne noch ganz kurz einen spielerischen Zugang zu bestimmten Begriffen wählen und du kriegst jetzt gleich A oder B Entscheidungsfragen und du bekommst so eine Handvoll Fragen ungefähr gestellt. Du hast einen Joker, also einmal darfst du dich nicht entscheiden müssen, wenn du magst.
Oh je, ja.
Und ich würde dich gerne zum Start fragen, wie du es sprachlich handhabst. Also, sagst du Menschen mit Behinderung oder sagst du behinderte Menschen?
Menschen mit Behinderung, glaube ich. Jetzt müsste ich tatsächlich drüber, also ich habe da noch, also ich glaube, es kommt auf die Situation drauf an.
Okay, wir haben deine Entscheidung gehört.
Ganz andere Fettnäpfchen Frage. Fettnäpfchen
aus eurer Profession heraus wahrscheinlich schon das Erste.
Es gibt kein richtig oder falsch.
Genau.
Alles gut. Forschung oder politische Arbeit?
Das ist auch so fies, ne?
Sehr fies. Das ist echt fies, weil das, also ich bin dann eher politisch unterwegs tatsächlich, weil ich sage, ich brauche...
Ja, du politisch. Darfst dich.
Okay.
Dankeschön, genau. Das ist das Schöne. Du kannst gleich noch was dazu sagen, aber erstmal musst du dich einfach entscheiden. dann machen wir jetzt auch etwas, was sicherlich eine schwierige Entscheidung ist, aber sich so ein bisschen aus dem fachlichen Rahmen mal entlehnt. Isst du, wenn du dir ein Brot schmierst, deine Schokocreme mit oder ohne Butter drunter?
Ohne.
Okay.
Das ist einfach.
Das war eine falsche Antwort, Merle. Okay, letzte Frage. Meer oder Wüste?
Meer.
Okay. Ja, genau. Ja. Jetzt hast du tatsächlich die Möglichkeit, nochmal ein Statement abzugeben. Wir wollen dich nicht so abwürgen, das war jetzt wirklich gemein. Wir müssten das Ganze auch einmal durchleben in unserer Folge 0 als ModeratorInnen. Also wir wissen, wir fühlen dich. Genau, jetzt hast du noch die Möglichkeit, eben abschließend in dem Statement nochmal was loszuwerden. Du kannst gerne auf die A- oder B-Fragen eingehen oder sonst auf unser restliches Gespräch. Aber jetzt hast du nochmal das Wort.
Erstmal möchte ich mich vor allen Dingen ganz, ganz herzlich bedanken für die Möglichkeit, bei euch zu sein. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Die Zeit ist echt geflogen. Mhm. Auch wenn die Fragen manchmal etwas tricky waren. Nein, hat total viel Spaß gemacht. Was mir wichtig ist, nochmal mitzugeben, ist, ich kann nur jedem empfehlen, sich zu organisieren in Berufsverbänden, in Gewerkschaften, um einfach weiterhin unsere Schritte nach vorne begleiten zu können, um zu stärken. Denn ich denke, nur gemeinsam können wir mehr erreichen. Klar ist, wie heißt es so schön, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Wir können natürlich uns damit abfinden, wie die Situation jetzt einfach ist. So, dann wird sich aber auch nichts ändern, dann wird sich's eher verschlechtern, wenn ich so die Entwicklung momentan an mir anschaue. Und von daher hoffe ich auf zukünftige weitere Zusammenarbeit, freue mich und denke, wir haben noch viel zu tun, lasst es uns anpacken. Mhm. Einzeln und gemeinsam werden wir was erreichen. Danke.
Sehr gut. Zum Abschluss wollen wir dich noch um eine Empfehlung bitten. Und zwar, wenn du an unsere Zuhörenden denkst, fragen wir dich nach so etwas wie einem bestimmten Musikstück, einem Film oder einem Buch, das du gelesen hast, das dich irgendwie berührt hat. Kann auch ein Theaterstück etc. sein. Und es braucht keinen fachlichen Fokus. Also einfach etwas, was dir gut getan hat.
Ich liebe den kleinen Prinzen. Schlicht und einfach, weil ich sage, einfach die Wahrnehmung des Einzelnen, die Wertschätzung des Einzelnen zu sehen und wahrzunehmen, ist eine Kunst, die mir manchmal selber sehr schwer fällt. Und ich finde, der kleine Prinz bringt einen immer wieder dahin zu gucken, was ist denn eigentlich wesentlich und wichtig. Deswegen liebe ich es.
Sehr gut. Also Antoine de Saint-Exupéry, der kleine Prinz, eine wunderbare Empfehlung. Vielen Dank, Merle.
Danke.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, liebe Merle Piesatz von der Gewerkschaft Verdi, für das sehr, sehr anregende Gespräch. Und wenn ihr, liebe Zuhörende, Anregungen, Kritik oder Fragen an uns habt, dann schickt uns doch eine E-Mail an podcast@bhponline.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Ciao.